Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Nachdem wir letzte Woche hier ein kleines Höhle der Löwen Spezial produziert haben, haben wir uns heute wahrscheinlich um die größte Kampfansage der Höhle der Löwen an sich überhaupt beschäftigt. Die Founders League ist ins Leben gerufen worden, um ja Startups zu revolutionieren, auch so ein bisschen diese Startup-Welt so ein bisschen zu disruptieren. Und deswegen haben wir heute hier mit Julian Rauch den Geschäftsführer zu Gast, der wirklich interessante Einblicke gibt, was es da wirklich heißt, irgendwie Startups wirklich zu helfen, die wirklich nach vorne zu bringen, wie sich die ganze Eventreihe entwickelt hat, aber auch ganz klar, wie es ist, mit wirklich drei nicht ganz unbekannten Gründern so ein Ding aufzubauen, weil er das ganze Ding damals mit Markus Diekmann, Benny Diedering und Johannes Klisch zusammen gegründet hat. Es ist ein mega spannendes Gespräch geworden, viel drin über die Entwicklung, die Entstehung und den Ausblick, was so ein Ökosystem für Startups überhaupt bedeutet. Aber ich würde sagen, ich will gar nicht viel Zeit schlagen, deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein in die Folge.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Julian Rauch von der Founders League. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Geil. Ich muss sagen, mit dem Intro am Anfang, jetzt ist man drin. Jetzt kann es losgehen.
Geil. Herzlich willkommen mit Köln-Jürgen. Wie war die Anreise? Wo kommst du her? Was verschafft dich, nach Köln zu kommen?
Also ich muss sagen, Köln ist ja schon so eine Stadt, wo ich damals, als ich Abi gemacht habe, habe ich überlegt, nach Köln zu gehen. Ich wollte Sport studieren an der SPOHO.
Ah, Klassiker.
Ja, daraus ist nichts geworden.
Haben zum Glück noch andere gemacht.
Ja, das ist nichts geworden. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich in Köln bin, weil Köln ist so eine spezielle, ich finde Köln, man sagt ja, Köln ist die geilste Stadt der Welt, sagen ja die Leute aus Köln. Ich glaube, zu einem gewissen Teil stimmt es. Heute würde ich es nicht mal sagen, aber so von 20 bis 24 würde ich sagen, würde ich unterschreiben. Aber warum bin ich in Köln? Weil wir gestern mit unserer Founders League Academy ein privates Dinner bei Markus Diekmann zu Hause hatten. Markus wohnt ja ungefähr so eine Stunde weg von hier. Und deswegen dachte ich mir, kann man perfekt verbinden. Deswegen bin ich heute bei bestem Wetter in Köln.
Ja, sehr geil. Wir wissen natürlich schon ein bisschen länger, wir haben ein bisschen länger an der Folge gearbeitet. Ich glaube, ich weiß noch, ich glaube vor einem Jahr oder so, oder ein Dreivierteljahr war das schon mal.
Warst einer der ersten der Gäste, der eingeladen wurde, glaube ich.
Engere Kontaktauswahl auf jeden Fall für eine Folge. Freut uns auf jeden Fall, dass es geklappt hat.
Aber ich habe schon gefragt, 67. Folge.
Also 67. Folge.
Ja. Ich glaube, da gibt es nicht viele, die das bisher geschafft haben.
Nee, es ist also, wir machen weiter, wir haben auch noch ein paar gute Gäste am Start, aber heute geht's um dich. Du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, Markus Diekmann, Founders League. Das ist das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Vielleicht, ich weiß nicht, wir haben die Frage auch wieder länger nicht gestellt. Woher kennen wir uns eigentlich alle? Gibt es da eine lustige Antwort drauf oder ist das jetzt eher so eine?
Ja, wahrscheinlich LinkedIn, aber ich glaube, wir haben uns, oder ich glaube, dass wir uns das erste Mal richtig gesehen haben. Wir haben uns das erste Mal richtig auf der DMEXCO gesehen, 2022.
Ich hätte DMX-Crew oder OMR gesagt, ja. Aber ich weiß das Setting auf jeden Fall noch, ja. Und dann ich weiß nicht, ob vorher LinkedIn auf jeden Fall
geschrieben. OMR war ich am Start.
OMR auf jeden Fall.
23 dann. Ich glaube, 22 war ich auch da, aber ich glaube, da bin ich noch ein bisschen rumgelaufen wie Falschgeld. Easy. Lass uns gerne reinstarten, bevor wir so ein bisschen auch deinen Weg vielleicht einfach nochmal so von vorne einfangen, weil du ja natürlich irgendwie auch schon sehr lange Marketing begeistert bist, glaube ich. Stell doch vielleicht einfach gerne die Founders League mal so in ein paar wenigen Sätzen, ein, zwei Minütchen einfach selber gerne vor, was ihr da so macht und vielleicht wie groß das Team auch so ein bisschen ist.
Ja, Founders League haben wir 2022 gegründet mit der Idee, einfach eine Plattform für Startups zu bauen, wo die sich austauschen können, wo die sich vernetzen können, wo man aber auch zu mehr Wissen kommt. Und es hat alles angefangen mit diesem Thema, wir machen jetzt Höhle der Löwen als Live-Format. Und daraus entstanden ist heute, dass wir eine große Konferenz machen. Die machen wir bis heute oder dieses Jahr noch einmal. Also dieses Jahr schon drei große Events mit bis zu 1000 Leuten. Einfach da geht es auch um Vernetzen. Da sind Investoren da, da sind Gründer da, da sind auch Business Angels am Start. Und dann haben wir jetzt noch einen zweiten Baustein, das ist unsere Academy, wo wir einfach Startups ausbilden, die aufs nächste Level bringen. Die vernetzen, die mit Wissen ausstatten. Und genau, wie viele Leute sind wir? Wir sind aktuell zu fünft. So dieses Core-Team, aber beim Event sind wir dann auch schon mal irgendwie 40, 50 Leute. Also das ist schon, schafft man aber auch nicht anders. Also wenn man denkt, man kann irgendwie bei einem Event alles alleine machen, dann geht das gnadenlos in die Hose.
Ja, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, über den wir später noch so ein bisschen sprechen, wie sich die Events auch so ein bisschen
entwickelt haben. Was alles in die Hose gegangen ist.
Heute ist eine Spezialfolge, Fuck Ups der Founders League, nein, aber sozusagen kommen wir später noch zu. Lustigerweise kann man so ein bisschen sagen, alles hat irgendwie eigentlich damit begonnen, dass Benjamin dich angerufen hat und gesagt hat, hey Kollege, du musst eigentlich deinen Job kündigen, oder?
Ja, es war so, dass Benny mich mal gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, für BDX zu arbeiten. Er hat gesagt, nee Benny, ich habe nicht so Bock, für dich zu arbeiten, sondern wenn, dann mit dir. Also ja gut, dann geht gerade nicht und dann zwei Monate später kam diese legendäre WhatsApp-Nachricht, wo er geschrieben hat, ey, lass mal sprechen und er hat mich angerufen und hat gesagt, ey, kennst du Johannes Klisch? Ja, was? Also dachte ich, ja, natürlich. Und Markus Diekmann, ja, ja, kennt man. So, ja, wir wollen hier was machen und du sollst der Geschäftsführer sein. ETF. und das war wirklich, die Idee war wirklich, ey, wir wollen hier so ein Live-Format für Startups machen, so Höhle der Löwen. Das war so die Idee, mehr gab es auch nicht. Und wir dachten auch direkt, dass da irgendwie direkt 10.000, 15.000 Leute live zuschauen. Spoiler ist leider nicht so gewesen. genau, aber so war die Idee und dann, was man draus macht. Also es war schon immer auch die Idee, dann so eine Art Ausbildungsplattform, Accelerator, was auch immer zu bauen. Aber das erste Ding war, okay, wir machen jetzt diese Show. Das, so hat es angefangen.
Mhm. Wenn man das gesamte Big Picture so ein bisschen einfangen will, muss man bei dir, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter vorne anfangen, vielleicht um einfach so ein bisschen Scope zu geben, wie ja, du dich auch einfach so ein bisschen marketing-wise oder inhaltlich auch einfach so ein bisschen durch deine Karriere entwickelt hast. Grundsätzlich warst du schon immer sehr marketing- und media-affin auf jeden Fall unterwegs. Also du hast jetzt gerade auch gesagt, dass du mal mit oder bei Benny arbeiten wolltest. Das ist dann ja sehr naheliegend. Wie hat das alles so ein bisschen begonnen? Weil du hast ja auch eigentlich eher den Fokus damals tatsächlich irgendwie eher auf jetzt Automobilherstellung und sonst irgendwas gelegt oder hast da auf jeden Fall eher so deinen Einstieg gefunden, sag ich jetzt mal, oder?
Oder genau, ich habe im Studium oder vor dem Studium dachte ich immer, ich werde irgendwie so Videograf, Fotograf und ich habe den damals, ich glaube, eins der ersten Videos, was ich geschnitten habe, war der bei unserem Abiball hat man so ein Intro-Video von dem Kurs gehabt und das war eins der ersten Videos, was ich geschnitten habe. Ich glaube, das ist nicht vorzeigbar, aber es war so eins mit Final Cut aber damals schon. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Kommunikationsagentur und die war gleichzeitig der Partner vom Deutschen Olympischen Sportbund. Das heißt, ich war im Sommer 2016 als 19-jähriger Typ, war ich bei den Olympischen Spielen in Rio und habe da quasi die ganze Zeit so Trailer, irgendwie, aber auch für so Kunden wie Allianz und sowas habe ich Sachen geschnitten. Und deswegen dachte ich immer, ich will irgendwie da Marketing, Videomäßig irgendwas machen und habe dann BWL studiert. Leider nicht in Köln. Passiert. Und wusste aber, ich will immer da in die Richtung irgendwie gehen und dann, warum Automobilbranche? Das ist auch eigentlich eine lustige Story, die ich auch nochmal erzählen kann.
Blut.
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich fand aber die Marke, also mir waren die Autos nicht so wichtig, aber ich fand die Marke Audi schon immer irgendwie cool. Dann bin ich da zum Praktikum hingefahren und habe halt mir dann noch so zwei Podcasts angehört über Autos. Ich habe von Autos keine Ahnung gehabt. Wirklich auch immer, es wird jetzt nicht sein, dass hier so ein Kanal wird. Ich habe keine Ahnung von Autos, wusste auch bei Audi keinen Plan. Aber ich wusste halt, dass es halt den e-tron gibt und ich wusste damals, es gibt den RS4. Und damit habe ich halt so ein bisschen aufgetrumpft, aber ich hatte keine Ahnung. So, das war die ersten Wochen, da gibt es ja dann verschiedene Modelle. Ich war schon manchmal ein bisschen unangenehm, wenn da von irgendwelchen Autos gesprochen wurde und ich so, ja, super Auto. Ja. Genau, und dann wollte ich aber eigentlich einen Master machen damals, nach den zwei Praktika, und dachte also, zwar so diese Corona-Phase, man hast jetzt einen Master im Ausland, weiß nicht so richtig, was da passiert. Und dann bin ich bei Gotback gelandet, habe viel E-Commerce-Wissen erfahren dürfen. Und genau, anderthalb Jahre später kam die Founders League.
Aber hast du nicht Benny auch sozusagen in den Praktikas noch irgendwo kennengelernt? War das nicht während den Praktika
das erste Mal? Ja. Das war in Berlin bei der Berlinale, hat Benny mit BDX damals für Audi quasi die Berlinale betreut und ich war da als Praktikant. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt.
Lustig. Damals war Benny, was war das? War der da schon mal recht bekannt in der Szene, oder?
Ich glaube, Benny war schon bekannt in dieser Fotografen-Szene und die haben halt schon cooles Zeug gemacht. Aber da waren es irgendwie 3-4 Leute. So, das war BDX. So, mehr waren es nicht.
Crazy. Und,
genau, die haben schon immer dieses, was die gut konnten oder was die auch noch konnten, ist halt, die sind schnell, sehr, sehr schnell und das konnten die damals schon gut. Und das ist, glaube ich, eins der großen Dinge und so war Benny damals schon, in der Szene war er schon bekannt.
Aber war dein Aufgabenbereich bei Gutback dann nicht eigentlich ein völlig anderer? Oder wie war sozusagen der Switch dann von den Rollen her? Oder ja, was
ich
glaube,
wenn Benny und Martin das hören, dann wissen die das schon ganz genau, dass die sich eigentlich dachten, wir können uns hier so einen Fotografen und Videografen in-house anstellen.
Mensch, ja.
Und ich habe von vornherein gesagt, dass ich da nicht so Bock drauf habe, aber habe ich trotzdem gemacht. Und habe am Anfang so diese ganzen so Content-Dinger und sowas organisiert und durfte dann aber immer mehr machen und hat dann irgendwann in jedem Bereich mal reinguckt und überall meine Finger so im Spiel, weil ich bin da irgendwie als Nummer 10 hingekommen, 10, 11, 12, keine Ahnung. Und dann, als ich gegangen bin, waren es irgendwie 60, 70 Leute. Also das war schon eine wilde Zeit. Das schon in anderthalb Jahren haben die schon echt Vollgas gegeben.
Ja, ich habe 300.000 Instagram-Follower irgendwie aufgebaut.
War das dieser Zeit mit dem viralen Post, wo die Reise mit dem Van da fallen los hat?
The biggest milestone war, glaube ich, wirklich dieses Gewinnspiel mit dem Campervan, was auch bei OMR war.
Mhm. Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht.
Aber ja, so ein Camper-Van verlost, das war in ganz Deutschland Instagram-Story gefühlt.
Ja, ah, doch. Ja. Stimmt.
Das war krass. Ich glaube, gibt es ja mal diese Milestone, wo man so merkt, so, ey, hier passiert was und das war auf jeden Fall einer damals.
Das war ein huge Ding, oder?
Das war krass. Okay. Ich glaube, da sind alle eine Woche lang komplett durchgedreht. Dann, aber die anderen Posts performen ja gar nicht so gut wie dieses Gewinnspiel. Aber das war krass. Das war wirklich verrückt. Verrückte ja. Woche auf jeden Fall.
Und wie kam es dann so ein bisschen, wenn man sozusagen, also du hast es eben am Anfang schon so ein bisschen erzählt, wie es dann irgendwie ja, zum Kontakt mit Benny kam. Aber vielleicht kannst du einfach so ein bisschen was von der Anfangszeit von der Founders Leagues ja, erzählen, wie dann auch irgendwie sozusagen alles zusammenkam. Klar, Benny war dabei, du warst dabei, aber du hast es eben schon angeteasert, Johannes Klisch ist noch sozusagen mit dabei und auch Markus Diekmann. Also ich sag mal jetzt mal so, das ist ja schon, ich weiß nicht, was sozusagen das Trio auf Basis von vier ist. Quattro? Nee, weiß ich nicht.
Quartett. Sehr gut. Muss man hier einmal, also ich kann euch einen Trick verraten, wenn ihr mit Content Creator zusammenarbeitet, weil wir ja auch viele so, wie sagt man?
Mit Moritz zusammenzuarbeiten, nee, reicht das auch, schon.
Für die Academy haben wir auch viel so mit Teleprompter und sowas aufgenommen. Und ich glaube, das Schlimmste für so einen Cutter ist, wenn er sich so 20, 30 Minuten Monolog angucken muss und der will ja eigentlich sich gar nicht das reinziehen, sondern er will einfach nur die Sachen rausschneiden. Und der Trick ist einfach dann zu klatschen. Damit er sieht, Voice wo der Pegel und dann muss er nur noch da schneiden.
Also aber es wird nicht geschnitten, also da bleibt ja alles drin.
Für alle Kante, guter Tipp.
Man merkt auf jeden Fall, der Mann will, glaube ich, eher wieder zurück in die Produktion, weißt du nicht mal. Ja, nee, aber zu sagen, ihr habt ja dann schon einen ziemlich, jetzt nicht ganz unbekannten Quartett Deutschlands gegründet. Also Markus, huge, Johannes natürlich huge mit Snox, Benny auch ziemlich groß, du jetzt auch ziemlich groß geworden. Wie kam es dann irgendwie so gesehen, irgendwie auch einfach an diesen Viererbund? Kamst du dann so gesehen erst als letzter so gesehen mit dazu, ja, oder?
Markus und Johannes hatten auf jeden Fall die Idee, das so zu machen, weil sie immer gesagt haben, ey, uns wurde so oft geholfen, so oft haben die Leute, ohne die Leute, die uns geholfen hätten, wären wir nicht da, aber wir wissen, dass das absolut ein Privileg ist, dass uns so viele Leute helfen. Ich merke es ja selbst auch, dass Leute mit mir sprechen, die würden sonst nicht mit uns oder mit mir sprechen. Und da wollten wir, oder da war die Idee von Markus und Johannes halt einfach was zurückzugeben. Und dieses Showformat war so dieser erste Auftakt und dann kam halt Benny dazu, weil Benny natürlich in der Produktion da sehr, sehr tief drin ist, aber allen war klar, ey, wir können das hier operativ nicht machen, wir haben unsere eigenen Dinger. Und dann hatte ich quasi das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und durfte damals dann das Ding machen. Und aber wirklich es war wirklich einfach nur diese Idee, wir machen jetzt halt diese Show, wie das genau aussieht. Keine Ahnung, so.
Also eigentlich so ein Bierdeckel-Draft so ein bisschen.
Ja, wirklich.
Aber das war dann Anfang 2020, ne? Weil gegründet
2022.
Dann ja, meine ich ja. Ja, sorry. Ja. Mit gegründet wurde dann ja im April, glaube ich, wo du dann auch bei Gottberg rausgegangen bist. Aber wie viel Vorlaufzeit war das dann? Also keine Ahnung, war das so ein Ding, ich rufe freitags an und ab montags starten wir durch? Oder wurde das irgendwie schon 3-4 Monate im stillen Kämmerlein da durchgeplant?
Wie war das nochmal? Ja, das war schon so klar. Nee, es war aber, das Spannende ist, dass die Idee war erstmal so, ey, wir testen das einfach mal. Mhm. So, wir testen das mal. Das reicht, wenn man das so neben der Arbeit macht, dass man das so einen Tag in der Woche macht. Aber dann haben wir schnell gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Aber dann war ich, durfte ich meinen Job halt kündigen mit den drei Jungs im Rücken. Und dann hat das quasi noch 6 Wochen gedauert und dann ging es los. So.
Aber du musst ja schon eigentlich auch dann einen nachträglichen Eindruck hinterlassen haben bei Benny und Co. Also
frage ich mich auch manchmal.
Also es muss man einfach mal, also ich schätze dich auch und ich halte sehr viel von dir, aber sozusagen, die haben natürlich einfach alle drei ein brutales Netzwerk. Wie kam es, also hast du es irgendwie selbst mal irgendwie reflektiert oder irgendwie mal nachgefragt, warum jetzt irgendwie genau du, also du musst ja wirklich, wirklich krass tief zurückgeblieben sein in seinem Kopf.
Krass zurückgeblieben.
Nein, also
nee, ich glaube, also genau, weil wie ist die Connection mit Benny? Ich habe warum ich auch gesagt habe, Benny, ich habe keinen Bock mit dir für dich zu arbeiten. Ich habe es eine Woche lang testen dürfen. Und zwar hat Benny, ich habe deswegen dieses, was man, ich habe ein krasses Vertrauen bekommen. War mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig bewusst, aber im Nachhinein denke ich so, ja krass. Weil Benny hat IAA war im Sommer vorher und größte Automobilmesse. Hoffentlich der Welt, nicht, dass ich jetzt falsch liege, aber auf jeden Fall.
Wie bei Deutschland.
Benny hat da, und das war auch rückblickend crazy, da, keine Ahnung, das BDX-Team waren irgendwie 6-7 Leute und dann hat Benny für die IAA hat irgendwie 30, 35 Leute zusammengetrommelt, so Content-Leute. Und hat er mich gefragt, ey, kannst du so Fotos live bearbeiten im Sinne von, ey, wir shooten die, 20 Minuten fertig, später müssen die fertig sein. Und ich so, ja, rein technisch kriege ich das hin, so auf dem Speed, ja, kriege ich natürlich auch hin. Und dann hat Benny mich, glaube ich, 5 Tage, das waren wirklich harte 5 Tage, weil wer Benny kennt, weiß, wenn er was will, dann steht er quasi hier hinter dir und guckt dir auf den Laptop. Und ich glaube, dass ich das nicht so schlecht gemacht habe damals und deswegen wusste Benny, dass er sich auf mich verlassen kann. Und so kam es damals, dass er dann gedacht hat, ey, wer könnte das machen? Und dann hat er mich gedacht und ja.
Dann lass uns doch noch mal ein bisschen weiter in die Geschichte eintauchen. Also ihr hattet dann die grobe Idee, was gemacht werden soll. Wie kam es dann von da zur ersten Show, die dann ja damals in Leipzig stattgefunden hat?
Beziehungsweise wollt ihr nicht eine noch davor machen oder gab es nicht noch irgendwie so ein Event irgendwie für den Juni oder sowas?
Krass, ne? Krass, dass du das...
Moritz, der kleine Recherchegott.
War wirklich sehr gut.
Journalismus.
Wirklich sehr
studiert,
gut.
Studiert, deswegen.
Ja, war tatsächlich der Plan.
Da war irgendwas angedacht. Ja, ja. Ich habe dann auch gestern oder vorgestern wirklich versucht, irgendwie noch rauszufinden, was ist gewesen. Und ich konnte dann auch irgendwie, deswegen hatte ich eben auch nochmal nachgefragt, hey, kannst du mir nochmal kurz erzählen, was genau sozusagen die Steps waren. Und den Punkt konnte ich nirgendwo mehr zuordnen.
Ja, nee, wir wollten tatsächlich, wir haben das ja, ich glaube Anfang April haben wir gedacht, komm, wir machen das jetzt, lass mal den 1. Juni machen. Das waren irgendwie 8 Wochen. Und dann haben wir aber so 4 Wochen vorher gemerkt, das wird so nicht funktionieren, wenn wir das richtig machen wollen. Und deswegen haben wir dann den 1. Juni abgesagt, beziehungsweise im Sinne, Hauptsache keiner hat es gemerkt, aber du hast es im Kopf geblieben anscheinend. Das war der Plan, dass wir halt wirklich so ein Test machen, aber das wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden, so, weil wenn du es bei sowas muss dann schon auch gut funktionieren. Und deswegen haben wir es dann nochmal nach hinten geschoben und das war dann dieser 19. Oktober. Das war, glaube ich, auch gut so. Natürlich haben wir da irgendwie Zeit verloren, aber hätten wir das, wir haben 4 Wochen vorher gemacht, ja, das wird wahrscheinlich so nichts werden. Mhm. Und deswegen haben wir so auch, wie gesagt, 19. Juni ist halt auch im Sommer. Kann euch, wenn ihr Events macht, macht die nicht im Juni. Ich glaube, alle Events, die wir bisher im Juni gemacht haben, waren sehr hart und sehr schwierig. Weil einfach Juni ist einfach eine komische Zeit. Ja, aber deswegen haben wir es dann im Oktober gemacht.
Und die Roadmap dahin, warum Leipzig? Wie kommt man darauf?
Auch da einfach MVP-Denken, nichts ist zu kompliziert zu machen. Wir hätten es auch in Berlin machen können, wir hätten es in München machen können, kennen wir halt keine Sau. Benny kennt halt in Leipzig doch irgendwie jeden.
Gott und die Welt, ja.
Und sein Team sitzt da. Das heißt, wir ging ja auch gerade bei so einem Test am Anfang einfach möglichst lean zu testen. Da musste keiner im Hotel übernachten. Die Leute, Leipzig ist von Berlin nicht so weit weg. Und deswegen war es Berlin einfach aus Leipzig aus dem Grund, weil es halt leicht und schnell ging, das halt einfach zu machen. So, ich bin da mit dem Zug hingefahren, nur mit meinem Rucksack und konnte halt wieder zurückfahren. Und mittlerweile fahren wir irgendwie mit 2 großen Transportern zu den Events, weil wir halt so viel Zeug mit dabei haben. Und genau, aber damals ging es einfach darum, das Lean zu testen, dass es funktioniert. Und auch das Technik-Setup ist nicht zu vergleichen mit dem von heute, aber es ging wirklich einfach darum, so kostengünstig wie möglich. Damals hat das komplette Ding, hab die Kalkulation letztens gesehen, hat das komplette Ding hat irgendwie 15.000 Euro gekostet. Und der Großteil davon war irgendwie Technik. Und mittlerweile sind wir wahrscheinlich beim 8- bis 10-fachen. Mhm. Aber ja, es ging einfach darum, so das nicht zu kompliziert zu machen, das geil zu testen, dass es vor allem auch noch außen geil aussieht. Genau.
Aber wie aufwendig war das so ein bisschen? Also ich stelle mir das auch für dich irgendwie einfach extrem so intens vor. Also du bist ja nie wirklich Eventmanager gewesen, sage ich jetzt mal. Dann kommst du sozusagen in so ein Founding-Team rein, wo alle anderen drei irgendwie die absoluten Freigeister sind, die irgendwie auch irgendwie noch Companies haben, die, weiß ich nicht, mit mindestens 30, 40 Leuten, weiß ich nicht, was damals der Scope bei BDX jetzt genau war. Aber die waren ja jetzt ja auch nicht so, dass sie irgendwie jeden Tag hast du dich jetzt ja nicht irgendwie mit den dreien getroffen und dann habt ihr euch hingesetzt, ja okay, du machst jetzt das. Also ich glaube einfach, viel hing ja auch an dir. Wie hart war das einfach? First Game erstmal irgendwie zu lernen und dann auch aufzusetzen.
Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ich war auf jeden Fall, ich weiß noch, ich war im Dezember, als das Jahr rum war, war ich komplett tot, komplett am Ende. Weil ich glaube, so gerade so die 1-2 Wochen davor war ich erinnere mich noch, dass ich 2 Wochen vorher krank war, Corona hatte, trotzdem aber den Tag irgendwie so durchgehasselt habe, weil es halt, also ich war ja nur ich da. Mhm. Wir hätte irgendwie sonst den ganzen Kram machen sollen. Und das war schon brutal und ich glaube, das Spannende war, dass keiner so richtig wusste, was einen da jetzt erwartet. Also keiner hatte ja irgendeine Erwartung, deswegen auch die 6 Startups, die da mit dabei waren. Also im Rückblick, keiner wusste, was da passiert. Keiner wusste, was einen da erwartet. Und auch Markus und Johannes wussten das nicht so mit Benny. Benny kannte natürlich die Location, mit Benny war ich schon ein bisschen enger im Austausch. Aber ich glaube, Johannes ist da hingefahren und dachte so, ey, entweder wird es richtig geil oder es geht komplett in die Hose, worin ich nicht so gut bin, sind Leute regelmäßig Updates zu geben, weil ich mir denke, ey, was bringt es denen, das zu wissen, aber allein für so Sicherheit hätte das Ding, glaube ich, schon viel gegeben und ich glaube, das war so ein bisschen der ein Schlüssel zum Erfolg. Manchmal braucht man ja auch ein bisschen Glück, dass wenn man die Bilder sieht, diese Location, da hängen ja irgendwie so 10.000 LED-Röhren von der Decke.
Schon ziemlich und geil aus.
Ich glaube, dass viele dachten, wir hätten extra das da so hingebaut, weil wir konnten es ja auch in diesem Founders League Orange machen und ich glaube, das war schon ein kleiner Schlüssel, warum das dann so geil funktioniert hat.
Wie war denn das erste Event dann sozusagen, long story short?
Und irgendwie? Vielleicht gibt man auch einen kleinen Abriss, wie die Show dann sozusagen aufgebaut ist für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht zugeguckt haben oder noch nicht vor Ort waren.
Verglichen damals, wie war es damals? Ich glaube, damals war ich einfach nur happy, dass das irgendwie funktioniert hat und dass nichts schiefgegangen ist. Was bisher so richtig schiefgegangen ist, hat alles funktioniert. Aber damals war es schon so, dass 6 Startups pitchen, 3 Minuten und danach gibt es einfach so Q&A. Das heißt, die allererste Folge hat auch irgendwie 2,5 Stunden gedauert. Da hat man schon gemerkt, so, boah, ganz schön lang. Und mittlerweile ist aber eher so, dass wir gucken, ey, wie bekommen wir da mehr Action rein? Das heißt, es pitchen jetzt nur noch 4 Startups, es gibt verschiedene Runden, so Halbfinale, Finale mit Abstimmung, die ganze Zeit, dass die ganze Zeit hin und her geht. Und am Ende ist es so, dass das Startup, was die meisten Stimmen hat, kann 10.000 Euro gewinnen. Nicht so wie jetzt bei anderen Events, wo du dann irgendwie ein Investment bekommst, sondern es geht einfach um diese 10.000 Euro, um das so einfach wie möglich zu machen. Nicht, dass wir auch über das Thema Investment nachdenken, aber es ist sehr schwierig, dass es dann auch funktioniert. Deswegen am Ende 4 Startups pitchen, es geht um 10.000 Euro. Und Publikum kann abstimmen und haben dann so Leute schon, also das muss ja, das ist auch sowas, wo man merkt, okay, das ist irgendwie verrückt, wer da irgendwie nach 2 Jahren in der Jury sitzt, sei es Sally's Welt, sei es ein Revi, sei es ein Dave, Diana zu Löwen, also es sind schon irgendwie krasse Hochkaräter, die wir da irgendwie hinbekommen haben und mal schauen, wen wir da im November hingesetzt bekommen, schauen wir mal.
Was war denn so vielleicht dann einfach so, also nachdem ihr dann sozusagen diesen MVP in Leipzig ausgerollt habt, muss man ja schon sagen, ihr seid ja sozusagen dran geblieben, weil es wurde ja jetzt nicht wieder eingestampft und wenn man sich auch, glaube ich, einfach so die Growth Journey anguckt, okay, wie viele Leute sich auch einfach diese Events angucken oder hingehen, das ist ja, glaube ich, eine krasse Entwicklung. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen in den Raum geworfen, so ein bisschen so, okay, welche Juroren waren so mit dabei. Wie hat sich sozusagen das Thema danach entwickelt? Vielleicht kannst du einfach irgendwie einmal sagen, welche Shows dann im Jahr nach oder beziehungsweise im 2022 gab es dann ja noch eine Show, genau. Wie sich sozusagen das Pensum der Shows entwickelt hat, vielleicht so ein bisschen, was die Zuschauer waren und was vielleicht dann da irgendwie immer so vielleicht 1-2 lustige Anekdoten waren oder sowas, die du teilen kannst.
Genau, wir machen jetzt mittlerweile, jetzt muss ich einmal im Kopf nachzählen, machen wir, jetzt wird doch 9. Founders League kommt jetzt. Wir haben angefangen mit 100 Leuten, wo wir einfach gedacht haben, komm, wir lassen mal 100 Leute zusammenbringen, weil dann ist die Stimmung vor Ort irgendwie ein bisschen besser, als wenn da einfach so niemand sitzt. Bis jetzt, dass wir das größte Ding war jetzt in München mit 1.000 Leuten, wo wir auch fast einen halben Tag draus gemacht haben. Bis Ende des Jahres wird es auch ein Ganztages-Event werden, mit über 30 Speakern, mit Masterclasses, mit Investoren-Lounge und sowas. Und das von der Größe ist jetzt schon ein Event, was nicht mehr in der Gründerszene hat, glaube ich, mittlerweile jeder mitbekommen, was wir da machen.
Das heißt aber, nach der Founders League in Leipzig ging es dann erst weiter mit Bremen. Dann waren 23 4 Shows, kann das?
Genau, ja, ne? 23 waren 4 Shows. Ja. Da würde ich sagen, so ein Meilenstein war Berlin. Da war irgendwie 80 Leute waren da, aber dafür waren halt irgendwie 80 Hochkaräter, vor allem aus dieser Creator- und Influencer-Szene, die halt alle Bock hatten, an dem Abend irgendwie das auch zu posten. Ich weiß noch, dass irgendwie, es ist komplett verrückt, dass da war dann auch, Ron Bilecki war auch da, der war gar nicht bei der Show, der kam aber irgendwie abends danach und ein Startup hatte so ein Elektromotorrad und der ist dann halt vor dem Google-Headquarter mit diesem Elektromotorrad hin und her geflitzt. aber da war, also das war so das erste Mal, wo man dachte, ah krass, wie schaffen die das, diese Leute da hinzubekommen, obwohl die ja eigentlich keiner kennt. Und so, das war, glaube ich, so ein Schlüssel. Da natürlich völlig klar, die da keiner kennt, man muss ja schon sagen, dass einfach Markus und Johannes sehr viele Leute kennen und das natürlich schon so ein Schlüssel war. Genau.
Was waren vielleicht mal so 1-2 so lustige Anekdoten aus dem verrückten Kreise der Founders League? Also gibt es da irgendwie so 1-2 Sachen, wo du sagst, okay, das war schon einfach ein lustiges Fucker, aber es war einfach so, kann man jetzt einfach übertrieben drüber lachen, aber.
Drüber lachen. Ich ärgere mich über viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Worüber kann man lachen? Schwierig.
Du musst gerade überlegen, was du erzählen darfst und was nicht, ne?
Nee, es gibt aber witzige Story, aber es gibt, dass man viele Sachen, die live passieren, die man einfach nicht planen kann und die Leute sitzen ja dann da und die müssen irgendwie live damit umgehen. Und zum Beispiel eine Story bei der allerersten Show war auch Boris Redlich von damals Shopware da und Markus hat, und es ist ein Erfolg, warum das so gut funktioniert hat, dass wir es irgendwie geschafft haben, die Leute zu motivieren, dass sie danach irgendwas posten. So, weil muss man schon sagen, bei Events habe ich das Gefühl, manchmal geht es so ein bisschen unter, weil am Eventtag nicht mitgedacht wird, dass ja quasi der nächste Tag unfassbar wichtig ist, dass die Leute alle posten, dass sie irgendwie da sind. Und in Berlin ist es uns zum Beispiel nicht so gut gelungen, da haben die Leute alle so von diesem Google-Logo Fotos gepostet. aber war ja gar kein Google-Event. Und ein Ding war, dass wir halt, und das ist spontan entstanden, es ist quasi live, haben die das quasi in der Show einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und ich dachte so, WTF, das ist gar nicht abgesprochen. Dass Markus gesagt hat, für alle, die was posten auf LinkedIn, auf Instagram, was auch immer, da gibt es 1.000 Euro von der Founders League zu gewinnen. Und dann waren 1.000 Euro nicht genug. Und dann hat Markus gesagt, und es gibt auch noch 1.000 Euro von Shopware zu gewinnen. Und Boris guckt ihn so an, so, was? 1.000 Euro? Und ich bin mir nicht sicher, ob Boris die dann privat bezahlen musste. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall haben wir an diesem nächsten Tag halt irgendwie 100 Leute bei LinkedIn gepostet. Und wenn von 150 Leuten aus dieser Bubble irgendwie 100 posten, das kriegt man mit. So, man kommt dann da irgendwie dran vorbei. Auf jeden Fall. Und so, also es passiert diese Live-Sachen, die da immer wieder passieren. Ansonsten werde ich jetzt spontan fällt mir tatsächlich keine lustige Story ein, die ich erzählen könnte. Aber mit so Charakteren, da passiert irgendwie das Verrückteste. Also das ist schon da, ja. Also,
gib mal vielleicht noch so ein, zwei Fuck-Ups auch durch. Also, ne, es sieht ja immer alles nach alles heile Welt, super tolle Events, aber im Hintergrund passieren ja auch schon Dinge, wo man sich denkt, darüber habt ihr nicht nachgedacht so? Das ist doch eigentlich offensichtlich mäßig oder so, weil Sachen auch, die man einfach gar nicht planen kann teilweise.
Ich glaube, ich habe tatsächlich einen guten Fuck-Up und zwar damals in Düsseldorf. Wir haben ja, wir streamen die Show ja und für die Show, wenn man die streamen will, braucht man ja Internet. Und auf einmal in Düsseldorf, wo auch irgendwie nur 150 Leute dabei sein konnten, hat das Internet nicht funktioniert. Dementsprechend konnten wir nicht streamen. Und du sitzt aber dann da und denkst dir so, ich als Julian Rauch kann in dem Moment ja genau nichts machen. So, da brauche ich jetzt nicht mit meinem Handy-Hotspot irgendwie da Internet zur Verfügung stellen. Und das ist halt sowas, wo man denkt so, das ist wirklich ein Fuck-up, wenn die Technik einfach nicht funktioniert und du einfach da nichts machen kannst. Aber das ist dann der Moment, okay, du weißt, okay, weil ich bin so jemand, wenn da steht Internet, dann verlasse ich mich da drauf, dass es funktioniert, weil man beschäftigt sich ja nicht groß damit, aber dann halt zu wissen, dass du halt bei einem Livestream einfach viel, viel mehr Daten brauchst und du das vorher auf jeden Fall checken musst, nicht nur, was die Leute sagen, weil die meisten Leute sagen, ja, wir haben hier eine 50.000er-Leitung. Ja, so.
Pustekuchen.
Kommt aber nichts dann an, so. Und das sind eigentlich diese Sachen, mit denen man sich nicht beschäftigt, wo man eigentlich einen Eventmanager braucht, der das halt schon mal gemacht hat. Auch beim Thema Einlass. Auch da, wenn, da bist du auf Internet angewiesen, um halt diesen ganzen Ticket-Scan und sowas zu machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du die Leute nicht reinlassen und musst dann im Worst Case die Leute for free reinlassen, was ja letztes diesen Sommer in Mannheim der Fall war. Die Schlange wurde immer länger, der Einlass hat nicht funktioniert. Das Event ging ja auch irgendwann los. Mal wenn keiner drin ist, dann ist die Bühne leer. Und in Mannheim war es wirklich so, die Leute standen draußen, die Schlange wurde immer länger, länger, länger. Die Leute werden natürlich nervös, weil sie sich denken, ey, das kann doch nicht sein, dass man hier sowas nicht, weil
Einlass ist ja halt so, sehr banal.
So, man denkt so, hey, warum kann das nicht funktionieren? Aber es hat nicht funktioniert. Und dementsprechend mussten wir dann in Mannheim alles nach hinten schieben. Das hat dann irgendwie doch geklappt, aber ich kann euch sagen, das waren harte 6-7 Stunden, die ich da hatte, weil wir halt live den Timetable irgendwie angepasst haben. Und du kannst ja nicht von einem Keynote-Speaker sagen, so 10 Minuten vorher, ja, du hast keine 25, du hast nur 15 Minuten. Geht ja auch nicht und deswegen mussten wir da kreativ werden. Aber das war schon so ein Fuck-up, wenn Einlass einfach nicht funktioniert, das ist halt einfach scheiße.
Was war vielleicht so hinsichtlich, also ich habe das Ganze ja auch einfach mega professionalisiert und du bist ja jetzt auch nicht mehr alleine im Team. Was waren so die wichtigsten Step oder wie habt ihr vielleicht auch wieder noch Leute sozusagen mit reingeholt? Also das Team, also die Geschäftsetage ist jetzt ja noch ein bisschen sozusagen gewachsen. Ja. Wann war so der Punkt, wo dann irgendwie war von wegen so, ey Leute, ich schaff das alleine irgendwie alles nicht, man braucht mal jetzt irgendwie wen, der da ein bisschen unterstützt?
Wir haben direkt im Dezember vor dieser zweiten Show haben wir auf jeden Fall einen Eventmanager, Victor damals, dazugeholt und natürlich jetzt mit meinen Co-Geschäftsführer Marc mit dazugekommen, weil Marcs Stärke ist schon das Thema. Also, wie verdient die Founders League Geld? Gerade bei den Events ist es zum einen Ticketing und es ist aber auch einfach ganz klar Sponsoring, dass irgendwie Marken wie American Express, Alibaba oder Polestar, dass die halt sagen, ey, wir haben Bock, da uns mit euch zu platzieren, aber es braucht halt jemanden, der sich mit denen, so, das ist ja nicht wie bei in irgendeinem Online-Shop, wo man sagt, ich kaufe jetzt die Leistung für 25.000 Euro, wäre schön, ist aber nicht so, sondern es ist viel einfach mit den Leuten im Austausch zu sein. Und das ist so die große Stärke von Marc. Und das war so ein Step, wie wir halt auch einfach Geld verdienen, weil über Tickets klar, aber sag ich schon, so 70% sind am Ende Partner und Sponsoren. Ohne die würde das nicht funktionieren. Deswegen so ein großer Step, das ist auf jeden Fall da, Marc und jetzt mittlerweile auch Kilian dazu zu holen, weil die das einfach komplett drin haben. Und dann, gerade was Eventseite angeht, einfach auch Leute zu holen, die wissen, was wir da vorhaben. Und die verstehen, dass wir nicht so viel Budget haben und irgendwie das Maximum da irgendwie rausholen müssen. Und da brauchst du auch immer Leute, die halt einfach, die auch einfach darauf vertrauen oder die wissen, okay, jetzt gerade ist es vielleicht noch nicht so geil, aber lass uns mal ein Jahr mit denen das zusammen machen. Und dann irgendwas wird sich daraus ergeben. So.
Dann lass uns mal vielleicht, bevor wir so sofort zum zweiten Teil so ein bisschen mit der Academy kommen, vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil wir haben ja eigentlich im Podcast schon den sehr, sehr starken Fokus auf E-Commerce. Ja. Für wen sind denn die Founders League Live-Shows was? Also wenn du sagst, hier die Startups können sich da bewerben oder die haben bisher mitgemacht, sind ja auch schon paar E-Commerce-Unternehmen sozusagen mit am Start gewesen, aber auch komplett andere Sachen, wo man jetzt wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht dran gedacht hätte. Vielleicht kannst du da nochmal so einen kleinen Umriss geben.
Voll. Genau, wir sind, da ist auch wieder so ein Test. Wir dachten am Anfang, wir müssen irgendwie allen Startups helfen. Mhm. Aber irgendwie merkt man so, ja, das macht gar nicht so viel Sinn, weil wir gar nicht, also, ey, Johannes, Markus, krasse Maschinen, aber von so Deep-Tech-Startups haben die halt einfach keinen Plan, weil ist auch nicht ihr Job.
Haben jetzt sehr viel E-Commerce-Erfahrung.
Ja, genau. E-Commerce, Handel, Consumer Products einfach. Und dementsprechend ist so ein bisschen der Switch, das sieht man auch bei den Events, dass man schon sagen muss, gerade auf der Bühne sind nur noch E-Commerce- oder Handels-Startups oder alle, die im Consumer-Bereich irgendwie tätig sind. Und ich glaube, für die Startups ist es auch irgendwie, oder für die Gründer ist es auch irgendwie am spannendsten, weil wir da halt einfach am meisten helfen können. So wie gesagt, wir können einem Deep-Tech-Startup einfach nicht so helfen, wie wir es halt gerne wollen würden. Deswegen haben wir die so ein bisschen beiseite geschoben und fokussieren uns jetzt da in diese Richtung. Und sieht man ja auch beim Line-Up, ist das schon sehr E-Commerce und Handels, ja, E-Commerce und Handels fokussiert. Deswegen würde ich schon sagen, dass es für die Startups spannend ist. Und ich glaube, für alle, die noch nicht so richtig wissen, was man irgendwie machen kann, wenn ich Bock habe, was zu gründen, dann ist natürlich das einfach immer so ein geiler Zugang, weil es an sich ich will nicht sagen leichtes, aber es ist so leicht verständlich, okay, das ist ein Produkt, ich verkaufe das über Shopify, und so ein leichter Zugang, einfach wenn du sagst, du willst was machen, weißt nicht so richtig was, dann wird nicht deine erste Idee sein, irgendwie ein krasses Software-Tool zu bauen oder ein krasses Deep-Tech-Startup aufzubauen.
Also einfach viel einfacher, sich damit so ein bisschen zu identifizieren, vor allem wenn man gerade sozusagen erst, ihr sprecht ja einfach viele so First-Time-Founder an, weißt du, ich meine, die irgendwie auch lange überlegen zu gründen. Wir kennen das ja selber, dann nimmt man sich eher sozusagen was Realistischeres vor, als sozusagen immer dieses Shiny Object, ja okay, nächstes SaaS-Unternehmen für, weiß ich nicht, 150 Millionen Funding oder so, das ist halt total unrealistisch, aber sozusagen den Approach zu fahren, das ist dann halt nochmal was ganz anderes.
Ja, vor allem geht's auch, ne? Du brauchst ja für gerade so Tech-Sachen, brauchst du halt einfach ein bisschen Kohle. Schwierig, das als allererstes Unternehmen zu machen.
Wie sucht ihr die Brands oder Unternehmen, die mitmachen, sozusagen aus? Ist es dann einfach wirklich so, dass sich dann über die Webseite, weiß ich nicht, 100 Unternehmen pro Folge bewerben? Oder wie ist so ein bisschen so da der Drafting-Prozess?
Ja, also auf jeden Fall immer, alle Startups auf jeden Fall immer bewerben. Ihr habt das gehört, irgendwie gerade wenn ihr Focus Consumer, auch B2C-Tech und sowas ja auch, immer alle bewerben. Und wir gucken dann, also wir gucken schon, was wir cool finden, ist, wenn wir auch so ein bisschen dann regionale Startups, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir sind irgendwie in München, dann gucken wir auch, dass wir auch ein, zwei Münchner Startups mit dabei haben, weil es bietet sich einfach an, einfach da in der Region, weil es ist für die Region dann cool, dass auch ein Münchner Startup dann mit dabei ist. Und für uns ist es natürlich auch cool, weil einfach diesen regionalen Faktor hat. Wir merken, das ist eine andere Stimmung dann einfach vor Ort. Und wir schauen halt einfach, wie können wir helfen. So, wenn jetzt zum Beispiel, wir sehen jetzt mal, Flying Uwe saß ja schon in der Jury, da macht es irgendwie Sinn. In seinem Beispiel hat ein Startup, was dabei war, die haben auch gewonnen, Mint, die machen so nachhaltige Wandfarbe und Flying Uwe ist ja früher mal gelernter Maler, glaube ich, Maler und Lackierer. Und da macht halt Sinn, irgendwie so das zu matchen, weil Flying Uwe da halt irgendwie auch helfen kann. Und so gucken wir immer, dass wir das so zusammensetzen, dass es passt, dass es auch für das Startup, also klar, du kannst 3 Minuten pitchen, ist immer cool, aber um den maximalen Mehrwert zu haben, dass das Startup auf jeden Fall sagt, hey geil, ich habe jetzt hier nicht nur vor 1000 Leuten gepitcht, sondern mir konnte auch irgendwie danach geholfen werden und deswegen so gucken wir immer, dass wir es so ein bisschen zusammensetzen. Nichtsdestotrotz, wenn da ein geiles Startup ist, wo wir sagen, ey, nice, dann auch immer da. Aber es ist halt einfach für so, weil wir am Ende auch viel, natürlich, ist natürlich auch am Ende eine Show, Entertainment und da musst du halt auch irgendwie geile Stories erzählen und deswegen macht es natürlich auch jetzt mal Sinn, wir nehmen mal Markus als Beispiel, wenn du da einfach ein Fahrrad-Startup hast, so, dann kann halt Markus einfach, kennt erstens Markus Gott in die Welt und zweitens kann er, glaube ich, den ganzen Tag über Fahrräder reden und weiß genau auch, worauf es drauf ankommt und deswegen kann er da natürlich geil helfen. Mhm. Genau.
Wie sieht denn das vielleicht so ein bisschen dann, du hast gerade schon gesagt, wie sich alles so ein bisschen verändert hat, sage ich jetzt mal. Wie ändert sich jetzt so gesehen einfach so die Marschroute? Also wie ist so ein bisschen einfach auch das Display von den Events an sich? Also wir sprechen da gleich noch ein bisschen weiter drüber, dass sozusagen Digitales auch immer relevanter wird, sage ich jetzt mal. Aber wenn man auch anguckt, wie ihr am Anfang angab, dann waren es irgendwie mal 3 Events pro Jahr, mal waren es irgendwie 5. Jetzt hast du, glaube ich, wie viele werden es jetzt sozusagen im kommenden Jahr oder wie ist so ein bisschen so die Roadmap dafür?
Ja, genau, wir haben so gemerkt, ey, man muss ein bisschen aufpassen, dass diese Geschichte nicht zu schnell auserzählt ist, weil ich glaube, das ist so ein Ding, was auch irgendwie OMR merkt, wenn die das 2-mal im Jahr machen würden, no chance, dass du dann das so hinbekommen würdest, weil du einfach diesen diese Explosion an diesem Tag X brauchen. 12 Monate wird darauf hingearbeitet und dann musst du halt voll da sein. Und das merken wir auch, dass wir halt nächstes Jahr dann einfach nur noch 2 Events machen, aber dafür dann ist der Plan, das 2 Tage zu machen, weil auch das, es bringt einfach mehr, wenn du dich 2 Tage voll fokussierst darauf. Und ich glaube, es gibt alle Events, die irgendwie größer werden wollen, machen das irgendwie 2 Tage. Deswegen, warum sollten wir denken, dass wir in einem halben Tag das genauso geil hinbekommen? Deswegen gibt es nächstes Jahr nur noch 2 große Events. Nichtsdestotrotz werden wir schon jeden Monat ein Event machen, sei es ganz normale Gründertreffen, wo der Fokus auf Gründer liegt. Wir werden auch noch zwei Investoren-Dinner haben. Was wir auch gemerkt haben, ist, was gut ankommt, ist einfach Austausch auf einem hohen Level. Und deswegen gibt es auch nächstes Jahr so Masterclass-Dinner, wo es so 2, 3 Vorträge gibt, so Fachvorträge wirklich zu den Themen, die einfach Gründer und Gründerinnen beschäftigen. Und so ist ein bisschen die Roadmap, dass es jeden Monat ein Event gibt. Aber diese 2 großen Dinger, da gibt es eins im April und eins im Oktober, November. Also, genau.
Wie wichtig ist es sozusagen für eure allgemeine Ausrichtung oder auch für euch als Unternehmen so ein bisschen sozusagen mehr diesen Messecharakter einzunehmen? Das ist ja, also sozusagen am Ende seid ihr ja irgendwie auch ein Unternehmen und es ist natürlich, und da arbeiten irgendwie jetzt 4 Leute und irgendwie wahrscheinlich auch bald noch ein paar mehr. Wie wichtig war das dann sozusagen für die Grundentscheidung, so diesen Weg zu gehen?
Sehr wichtig. Zum einen für, das Problem ist halt, wenn du halt nur so, also wenn jetzt soll jetzt jemand aus Berlin nach München kommen für so 2 Stunden Event, ja, nee, macht selten so viel Sinn. Und es macht halt einfach, der Value für den Besucher vor Ort bekommt halt mehr für sein Geld einfach, ne? Wenn er einfach mehr Fläche hat, mehr Zeit hat, um sich auszutauschen. Und für alle, die auch als Partner mit an Bord sind, ist natürlich auch geil, wenn du weißt, okay, geil, 2 Tage Messestand, okay, geil, 2 Tage, wo ich mich hier präsentieren kann. Und ja, deswegen, aber ich glaube schon, dass 2 ist so ein bisschen der Sweet Spot, aber es kommen halt Leute, wenn die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die wissen, das lohnt sich dann noch mehr zu kommen, ich kann mich dann nochmal mit dem vernetzen oder da ist noch ein Dinner, wo ich noch on top eingeladen bin, dann kriegst du einfach mehr für dein Geld.
Ist ja auch bei der OMR so, dass sich da sehr viele Side-Events dann drumherum entwickeln und ja, man da dann noch viel, viel mehr mit am Tag vorher, am Tag nachher sozusagen mitnehmen kann, als nur das Event im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall, deswegen. Aber wir gucken auch mal, wie können wir das Angebot am Ende des Tages noch geiler machen und das einfach mehr hilft da auf jeden Fall.
Mhm. Geil, dann lass uns doch mal zu einer von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Mit euch. ich habe ja die Frage gestern gesehen und habe mir dann gedacht, shit.
Ich habe schon alle gesehen.
Ja, ich dachte mir so, shit, voll schwierige Frage. Aber ich glaube, ich glaube, Nummer 1, weil ich, oder anders kann man ja hier mal sagen, weil es ist auch öffentlich, ich weiß nicht, ob es öffentlich bekannt ist, aber ich will unbedingt mal Mario Götz in der Jury haben, weil der Typ ist ja sehr, sehr tief drin in diesem ganzen Startup-Thema. Mhm. Ich glaube, in der, wahrscheinlich europaweit gibt es keinen, der sich so krass zu, keinen Profisportler, der sich krass zu, in Europa, der sich zu diesem Thema investieren in Startups und ja, der OMR-Podcast mit dem ist ja schon auch legendär. Ja. Er hat sich da so krass positioniert, deswegen da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und deswegen muss man die Frage anders stellen, wen hätte ich gerne noch in der Jury auch mal, weil das ist so ein bisschen so, so mit Dave habe ich so einen Check auf jeden Fall gemacht, aber ich glaube Mario Götze und ich bin sehr deutschsprachig irgendwie, weil ich finde das am nächsten, kann ich mir immer noch Elias Nährlich will ich auch unbedingt mal in der Jury sitzen haben, weil ich einfach mal wissen will, hatten wir ja Revi in der Jury und Revi hat es dankenswerterweise auch gestreamt mit seinem Twitch-Account, das war schon crazy. Guter Boost. So, das war krass. Ja, ich will gerne mal wissen, was passiert, wenn du so jemanden dahinsetzt. Ob das cool ist, ob das nicht cool ist, ob das in die Hose geht, who knows. Weil Eli hat ja schon eher so Zuschauer U20, ob dann aber auch das auf dem Event so ist, das finde ich einfach mal ultra spannend, das würde ich sau gerne mal ausprobieren.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert, jüngere Leute auch zum Gründen zu motivieren, sag ich jetzt ja mal. Also wenn man sich anguckt, irgendwie so die Gründungsraten gehen auch irgendwie alle nach unten, da muss man natürlich gucken, okay, wie erreicht man vielleicht irgendwie jüngere Leute mit ja frischen, jungen Formaten und das seid ihr ja eben ganz genau, deswegen eigentlich wäre es schon ein ziemlich spannender Case. Und
ich glaube, ich habe einen noch, der uns aber bisher immer gekorbt hat auch, also wir beißen uns, bei manchen beißen wir uns die Zähne aus, Pip Klöckner.
Echt?
Da beißen wir uns auch die Zähne bisher aus, aber das sind so die 3, wo ich sage, die will ich da nochmal sitzen haben.
Wie, warum sagt Pip nee? Also ich hätte irgendwie gesagt, vielleicht kann der Markus Diekmann irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ist ja auch irgendwie alles NRW und so, also.
Wir haben ihn einmal getroffen, er hat gesagt, ey, ihr macht das gut, aber bleibt mal noch ein bisschen dran.
Ja? Meinst du, es klappt irgendwann, oder?
Ich glaube, wir müssen einfach so gut werden, dass er nicht dran vorbeikommt. So, das ist so, so ist auch bei Mario und bei geil wäre, wenn die sagen, ey, wir wollen da sitzen, sondern nicht da, so, das, da müssen wir hinkommen. Das heißt, Man braucht noch ein paar Ziele, aber das sind so die drei, wo ich sage, ey, die will ich da unbedingt mal sitzen haben.
Ja, wäre natürlich auch eigentlich ein geiler Fokus dann sozusagen, vor allem in Richtung die Tech-Themen und sowas auch nochmal einen neuen Fokus reinzubringen, safe. Aber privat hast du jetzt niemanden, oder was? Also, das war jetzt alles eine
sehr... Er denkt einfach nur Business.
Also, die Frage ist ja auch so, keine Ahnung, ob du ein Idol hast oder sonst irgendwas, das kenne ich so irgendwie, weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, das ist schon, weil ich natürlich den ganzen Tag irgendwie so daran denke, und die ist schon auch alle in ihrem Bereich sehr krass, deswegen würde ich die drei auf jeden Fall nehmen. Weil wenn man sich zu viele aussucht, dann wird es auch schwierig. Mhm. Aber das ist so das, wo ich sage, ey, das will ich auf jeden Fall, das will ich noch von dieser Liste abhaken. Und ja.
Ja, zuversichtlich, dass es klappt. Sind auf jeden Fall gute Calls, spannende Persönlichkeiten, die ich auch irgendwie einfach in dem Ökosystem gut sehe. Lass uns einfach mal ein bisschen rüberleiten. Also du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, ihr habt so ein bisschen angefangen, so eine Art Ökosystem, glaube ich, so um die Founders League drumherum zu bauen. Also du hast gerade gesagt, dass es jetzt irgendwie sozusagen strukturiertere Events gibt, die länger gehen, dafür mit verschiedensten Events und dann das noch zwischendrin im Jahr. Ihr habt aber ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, noch einen sehr wichtigen Baustein sozusagen dem ganzen Ökosystem hinzugefügt, das war die Academy.
Ja.
Vielleicht kannst du mal sagen, wie es erstmal dazu kam und was so ein bisschen der Grundgedanke dahinter war.
Ja, wir konnten die ganze Zeit so diesen Baustein Reichweite abdecken. Wir helfen irgendwie Startups mit Reichweite und mit Netzwerk, weil wenn du da oben stehst, dann bist du auf jeden Fall am nächsten Tag so Talk auf LinkedIn. Wenn man es dann clever nutzt, dann hilft es. Aber es fehlt voll oft dann auch am Wissen. Ne? Wie viele haben schon mal eine Finanzierungsrunde gemacht? Und da gibt es so viele Sachen, die man irgendwie verkehrt machen kann. Einfach so, wenn du die einmal verkackt hast, dann ist Game Over. So, beispielsweise, wenn du in der ersten Runde irgendwie mehr als 20% abgibst und 20% schon viel, dann ciao. Und es gibt halt super viele, die wissen es nicht, die geben direkt am Anfang mal 40% und dann wird es sehr, sehr schwierig, das hinten raus wieder zu korrigieren, beziehungsweise eigentlich ist es so fast unmöglich zu kriegen, außer du kaufst irgendwie die Anteile zurück, aber brauchst du erstmal die Kohle dafür. Und vor diesen Fehlern wollen wir halt einfach Gründer und Gründerinnen bewahren. Und wir merken auch, dass halt super viele sind alleine. Ich habe auch überlegt, zu meinem engsten Umfeld damals oder auch immer noch so mein, von früher, bin ich der Einzige, der irgendwie gegründet hat. Und ich glaube, dass vielen geht so, dass die irgendwie dann alleine zu Hause sitzen. Klar, übers Internet geht super viel, aber es gehört immer noch mal ein bisschen dazu. Und das ist so das, was wir mit der Academy machen wollen, dass wir einfach Gründer und Gründerinnen helfen, aufs nächste Level zu kommen. Zum einen aber durch Netzwerk, aber auch durch Wissen. Weil, wie gesagt, Reichweite bringt ja nichts, wenn du nicht das nötige Wissen und das nötige Netzwerk hast. Und wie gesagt, man muss ja sagen, es ist ja einfach Fakt, dass ich ohne Markus, Johannes und Benny auf jeden Fall nicht hier sitzen würde. Und ja, so ist einfach, ne? Wir müssen einfach Türen öffnen und das ist so ein bisschen die Idee hinter der Academy. Und auch wie die sich weiterentwickelt, ist einfach noch mehr, ja, wie du schon sagst, so ein Ökosystem zu bauen, dass du, egal welche Frage du zum Gründen oder hast, weißt du bei der Founders League, ey, da finde ich den richtigen Steuerberater, weil ich glaube, hier sitzen ja auch fast nur Leute aus dem E-Commerce. Ich glaube, jeder wird irgendwie erzählen, ey, wir hatten am Anfang einen richtigen Steuerberater, der uns gar nicht helfen konnte. Das hat so viel Pain gesorgt. Aber woher willst du auch wissen, ne?
Ja, ja.
So. Und das ist ein bisschen die Idee.
Aber ist es dann so gesehen auch inhaltlich auch einfach sozusagen, dass dann da die größte Abgrenzung zu? Weil ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, okay, ich kenne extrem viele Coachings, ich kriege extrem viele so Mentorings, so meine Analogie war so ein bisschen okay, hey, dann ist es bei denen wahrscheinlich recht ähnlich, aber es das heißt sozusagen inhaltlich ist es dann schon die größte Unterscheidung zu dem Rest am Markt, sage ich jetzt mal, weil es irgendwie halt wirklich irgendwie einfach so viel gründungsweise mit dabei ist, sozusagen Legal Stuff, was ist sozusagen da der größte Unterschied?
Ich glaube, der größte Unterschied ist, ohne da jetzt anderen nahe zu treten, ist, dass wir es halt schaffen. Ich sag's oft, wie es ist, ey, woher soll ich alle Antworten wissen? So, keine Ahnung, aber zum Beispiel Thema, wir nehmen jetzt mal ganz plump so Hiring. Keine Ahnung, wir sind zu fünft, aber es gibt auch gerade Leute, die sind irgendwie so 10, 11, 12, wen sollen die fragen? Und wir aber dann die Power haben, die Leute zu fragen, ey, können wir mal da eine Live-Session organisieren? Das heißt, vor zwei Wochen gab es auch eine Session mit einer VC-Investorin, so, weil wie kommst du, wenn du keinen Plan hast, welche Frage, da kannst du ja googeln, aber wann kannst du mal die Chance, eine VC-Investorin eine Frage zu stellen ganz am Anfang oder mal dein Pitch-Deck zu zeigen, und so, das schaffen wir ganz gut, einfach die Leute zusammenzuholen, die dann auch Teil der Academy sind, so muss man auch schon sagen, wir haben gerade für das Thema E-Commerce haben wir ja schon so die Top-Mentoren mit dabei, sei es ein Marc Weininger, sei es ein Simon Borg, Maurice Marinelli, einfach alle, die man so kennt. Die sind auch alle mit uns dabei und haben auch Bock, einfach Leuten zu helfen, weil die alle im Kopf wissen, ey, damals, als ich angefangen habe, hätte ich mir gewünscht, dass ich jemanden hätte, den ich mal fragen könnte.
Fehlt's.
Ist es für euch denn auch dann ein gutes zweites Geschäftsmodell, sag ich mal? Weil ich stelle mir das halt auch bei OMR beispielsweise schwierig vor, stell mir vor, das eine Festival geht jetzt den Bach runter und du hast irgendwie einen großen Anteil deines Umsatzes im Jahr auf einmal weg. Kann man das mit der Academy dann sozusagen noch ein bisschen abfangen oder...
Ich überlege gerade, ob ich aus dem Kopf weiß, wie es gerade anteilig ist. ich glaube, und auch weil du es bei OMR gesagt hast, jeder hat so, OMR ist, glaube ich, wenn du da 70.000 Leute hinbekommst, auch OMR würde ohne das Event nicht funktionieren, die würden aber auch ohne den ganzen Rest nicht funktionieren. Ja. Und so ist bei uns auch. So, wir sagen, sind die Events gerade für uns ultra krass wirtschaftlich. Wenn du die Gehälter und die Zeiten und so alles mit reinklickst, dann auf keinen Fall. Aber am Anfang ist es halt immer so, ne? Man muss sich da einfach hocharbeiten. Aber ohne die Events wären wir nicht da, wo wir sind. Wie gesagt, Revi saß in der Jury, Revi hat das gestreamt und darüber haben wir zwei Leute für die Academy gewonnen, die halt vorher überlegt haben, ey, ich weiß nicht so richtig, wo ich irgendwie hingehen soll beim Gründen, da gibt es irgendwie super viele Sachen for free, aber so richtig haben mir die auch nicht geholfen. Und so ist so ein bisschen die, also das sind so zwei Sachen, die so ineinander greifen. Rein wirtschaftlich würde ich sagen, ist natürlich so eine Academy, ist natürlich viel skalierbarer, weil am Ende, ob einer mehr oder weniger, natürlich macht fast keinen Unterschied. Natürlich bei 20 schon. Aber ich glaube, beides gehört irgendwie so zusammen und würde ohne das andere nicht funktionieren.
Mhm. Aber sozusagen die Events sind dann sozusagen trotzdem auch noch ein massiver Anteil sozusagen an euch.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und wie viele sozusagen von den Events gibt es irgendwie so eine Quote? Weil vom Gefühl habe ich auch einfach so ein bisschen das Gefühl, man kennt das ja von diesen Marketing-Events, sage ich jetzt mal, dass einfach auch extrem viele sozusagen aus der Bubble dahin gehen. Also es ist so ein bisschen so, okay, hey, das ist jetzt so, wie als würden wir beide sozusagen da morgen sitzen. Wir wären dann jetzt gar nicht so eigentlich die perfekte Zielgruppe für die Academy, weil irgendwie, keine Ahnung, Unternehmen schon gegründet, hier sitzen ein paar Leute, weißt du, wie ich meine? Also sozusagen der Touchpoint in die Academy überzugehen, das wären wir wahrscheinlich die Falschen. Aber es ist dann trotzdem immer noch so, dass einfach mega viele dann irgendwie vom Event in die Academy kommen oder wie ist so ein bisschen so der Share vielleicht dann auch einfach an Leuten, die dann irgendwie vor Ort sind?
Ich glaube, gerade bei der Academy erreichen wir auch nochmal andere Leute beim Event, weil es ist zu so einem Event zu gehen, so ein Ticket für 100 Euro zu kaufen, da musst du schon sagen, ich mach das jetzt mal. Und bei der Academy ist auch nochmal ein bisschen anders. Wir haben ja auch viele Sachen einfach, die for free online sind und ich glaube auch das Thema Academy. Ich glaube immer, dass es geil ist, gerade auch für euch. Oder wir haben ja auch welche dabei, die sind schon einfach deutlich weiter. Aber für die ist natürlich der Austausch mit den Leuten, an denen die sonst nicht so richtig rankommen. So ist es. Wir haben auch ein, zwei Agenturen dabei und die haben natürlich da super viele E-Commerce-Unternehmen dabei. Für die ist es dann natürlich auch wieder spannend. Also du kaufst dich so ein bisschen natürlich auch in so ein Netzwerk rein. Und ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, am Ende ist es eine Abkürzung, ne? Wenn du jetzt, wie sage ich das, wenn du jetzt dir überlegst, wie viel Zeit du irgendwie reinstecken musst, um mal in Kontakt mit irgendjemandem zu kommen, versus okay, ich kann jetzt hier mal Betrag X bezahlen und bin dann einfach damit dabei und natürlich
so ein goldenes Ticket danach.
Ja, genau, und du bist dann auch viel mehr committed, wenn du weißt, ey, ich habe jetzt hier Geld, das ist wie im Fitnessstudio, ne? Wenn du irgendwie 15 Euro bezahlst, das tut nicht weh, dementsprechend gehst du auch einfach nicht hin.
Ja. Wie kann man so ein bisschen sagen, was so aus den, und seit wann gibt's die, also seit wann ist sozusagen, das sind ja immer so Kurse, glaube ich, die da sozusagen durchgehen, ne? Ab wann war sozusagen der erste Kurs irgendwie sozusagen abgeschlossen?
Genau, wir haben im Januar gestartet, damals waren es noch 8 Wochen, mittlerweile sind es ja 12 Wochen, starten jetzt bald mit der 5. Runde, sind über 60 Startups dann mit dabei gewesen und genau, aber deine Frage ist wahrscheinlich, was waren so Erfolge von Startups?
Ja, oder beispielsweise, wie ist dann so ein bisschen so einfach so am Ende die Quote? Weißt du, wie ich meine? Also sozusagen der Wisch von den Teilnehmern aus dem Januar, wie viele Unternehmen sind daraus entstanden? Weißt du, wie viele noch irgendwie am Start sind? Was ist so ein bisschen so der Wirkungsgrad dann so ein bisschen? Weil man kennt es natürlich auch selber, manchmal merkt man einfach so, ey, es passt gerade dann zeitlich doch nicht, vor allem wenn man halt so früh am Anfang ist.
Ja, was ist so? Ich glaube, insolvent ist noch kein mit allen im Austausch.
Geil, check. Ich wollte es ja machen. Sein daneben fürs nächste Mal.
Ich glaube, gerade bei sowas, da kann man auch manchmal das nicht direkt messen. Man muss das auch mal so 3-4 Monate auf sich wirken lassen und manchmal ist immer so ein bisschen die Frage, hilft mir das jetzt in diesem Moment, sondern, weil es ist ja nicht so, dass du gehst jetzt zu einer Agentur und sagst, können wir mal hier die Facebook-Ads fixen, so was auch, glaube ich, nicht ein Anspruch sein sollte, wenn man zu einer Agentur geht, braucht ja immer ein bisschen Eigeninitiative, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ey, ich werfe jetzt hier 10 Euro rein und eine Woche später kann ich hier sehen, dass ich 50 Euro wieder reingenommen habe, sondern es ist so ein bisschen so ein Prozess, aber nichtsdestotrotz, wenn man es an klaren Fakten bemessen will, haben wir Startups dabei, die haben dadurch konnten ihre Finanzierungsrunde zumachen. Wir haben Startups dabei, die jetzt im Einzelhandel sind, was vorher, die hatten keinen Plan, aber dadurch, dass die diese ganzen Fehler halt nicht gemacht haben, die man halt macht, wenn man keinen Plan von irgendwas hat, konnten die vermeiden, waren so dementsprechend viel schneller im Einzelhandel. Und so Beispiele sind es jetzt nicht so, dass, wie man es von anderen Kursen kennt, hat innerhalb von 8 Wochen 50.000 Euro Umsatz gemacht. So funktioniert das nicht. Aber so ist es, sind so, jeder, wenn du committed bist und Gas gibst, dann bist du auf jeden Fall schneller und machst weniger Fehler auf dem Weg und sparst dir halt auch massiv Zeit, weil du nicht auf YouTube, auf LinkedIn und was auch immer halt ewig da, wir kennen es alle, bei YouTube irgendwie 2 Stunden irgendwie dir ein Tutorial reinziehst, bis du mal das richtige Tutorial gefunden hast und dann überlegst, okay, labert der Typ jetzt Bullshit oder ist das irgendwie valid? Und das ist, würde ich sagen, ist der Vorteil, den man nicht so richtig messen kann, was du aber erst merkst, wenn du halt Teil davon bist.
Man ist natürlich auch irgendwie auch angewiesen, dass die Leute sozusagen das auch umsetzen oder beziehungsweise mitmachen.
Genau.
Das ist, see the point.
Was ist denn jetzt vielleicht dann noch von der Academy, von den Shows, von der Founders League generell zu erwarten? Also wo soll es vielleicht die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, je nachdem welchen Ausblick du geben möchtest, hingehen?
Ja. Aber das, was du gesagt hast, dass wir so ein Ökosystem aufbauen wollen, auf jeden Fall, in welcher Form auch immer. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, wir wollen der deutsche Y-Combinator werden. Mhm. Mal schauen, das ist natürlich ein huge Step, weil ich habe gestern, ich glaub, weiß gar nicht, wie viele in jedem Batch drin sind, aber Y-Combinator investiert ja irgendwie pro Startup irgendwie $125,000 in die Startups, die mit dabei sind.
Das bezahlt Julian aus der Portokasse.
Ja, safe. Boris redlich bezahlt hast.
Ich rufe dir gleich mal an, frag mal nach.
Boris, wenn du das hörst, bist super.
Nee, das ist so ein bisschen die Idee, einfach noch mehr Startups zu helfen. In welcher, ob wir sind auch immer so ein bisschen im Willing, machen wir. Voll viele sagen auch, wir werden irgendwie das nächste OMR. Das ist eine krasse Herausforderung. Glaube ich auch nicht, dass das der Plan ist aktuell. Aber am Ende ist dieses, wie können wir, oder wir haben so eine KPI, die wir einmal in der Woche bei uns im Team abfragen. Wie vielen Startups haben wir diese Woche geholfen? Und mal läuft es besser, mal läuft es schlechter, weil wie es immer so ist. Und wenn wir da irgendwie es geschafft haben, irgendwie jedem Startup in Deutschland zu helfen, dann wäre es schon ziemlich geil. In welcher Form auch immer, Anforderungen ändern sich, aber das ist so ein bisschen so das. Wir sagen aber, wir wollen einfach Startups helfen. Und wenn wir irgendwie mal jedem Startup geholfen haben, dann hat es sich gelohnt.
Mhm. Finde ich einen spannenden Ausblick. Was meinst du, wo kann das vielleicht einfach so, ich weiß nicht, so revenue-wise hingehen, und ich will jetzt auch gar nicht wissen, was so der Split ist, aber meinst du, es geht dann, ist das schon, kann das schon riesig werden oder was ist so, soll das dann irgendwie eher irgendwie längerfristig, weiß ich, auf so einem Level bleiben, weiß ich nicht. Also es gibt ja so viele, viele Wege, die man spinnt und du wirst auch drüber nachdenken. Siehst du das so von der Scale her?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man natürlich so ein bisschen weiß, was bei OMR rumkommt und was bei den großen, was da bei großen Eventformaten rumkommt. Es gibt genauso auch Eventformate, die sehen von außen riesig aus, sind auch riesig, aber die schreiben halt. An sich schreiben die rote Zahlen, aber weil der Plan dahinter ein anderer ist. Deswegen, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, aber es ist schon beeindruckend, was geht. Und so ein bisschen die Frage, ne? Kann ich dir tatsächlich keine richtige Antwort geben? Nicht, dass wir hier in 5 Jahren das rausholen und sagen, du hast da oder da.
Das ist eine klassische Fußballer-Antwort im Interview. Ja,
alles ist möglich. Ich glaube, alles ist möglich. Was wir gut können, ist, Leute zusammenzubringen. Und mal gucken, was wir daraus machen können.
Finde ich gut.
Geil, dann lass uns noch mal zur zweiten Frage kommen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ich finde, der hat so 7 Millionen Ratschläge in den letzten 2 Jahren gehört. Und was, Julian?
Heute Morgen Julian, noch dreimal.
Julian, was würdest du in diesem Moment machen?
Muss ich mal meine LinkedIn... ich habe das... sehr schwierig ist, dieser beste Ratschlag ist voll schwierig, aber ich glaube, einen, der mich momentan sehr viel verfolgt, es gibt ja diesen Podcaster Chris Williamson, der viel diesen Podcast mit Homozy macht, und er hat letztlich gesagt, der Erfolg von deiner Zukunft liegt gerade darin, an der Arbeit, die du gerade nicht machst. So, er sagt es natürlich auf Englisch, ein bisschen schöner als ich, aber ich merke ganz oft, ich schiebe hier gerade was vor mir her und ich glaube, das würde mich ultra weiterbringen, und dann im Kopf sich daran zu erinnern, ah krass, ja, mach's doch einfach mal und guck mal, was passiert, weil wir es auch ganz oft, man denkt viel zu viel nach, was passieren könnte, anstatt einfach zu machen, und dann eine Stunde später weiß man schon, ob es sich jetzt gelohnt hat oder nicht. Deswegen, ich glaube, das ist dieses, einfach die Arbeit, die nicht geil ist, die aber einfach viel bringt, das würde ich so sagen, das ist der beste Ratschlag, dass man sich einfach manchmal aus der Komfortzone bewegen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch irgendwie, glaube ich, an vielen Leuten. Also es ist, glaube ich, einfach so, ey, setz einfach um, so, denk nicht drüber nach. Also so, man vermeidet ja so ein bisschen so diese Umsetzung so, aber zu sagen, setz es einfach um und dann kommt sozusagen der Erfolg oder das Ergebnis halt sozusagen. Aber dieses,
weil einem das im Kopf, glaube ich, auch teilweise viel größer vorkommt, als es dann nachher in der Umsetzung ist. Also man redet sich das, glaube ich, sehr groß und ein riesiges Problem, und nachher sitzt man irgendwie 2 Stunden dran und hat eigentlich schon eine ganz gute Ausarbeitung, mit der man dann erstmal starten kann.
Ja. Und ich glaube, wenn man das noch auf die Spitze treiben will, Man denkt ja mal so, Coaching, was bringt mir das? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass, also außer es ist wirklich so absoluter Scam, aber ich glaube, dass es einfach ein Schlüssel zum Erfolg ist, wenn man manchmal Geld in die Hand nimmt, wo man nicht so genau weiß, bringt mir das jetzt was? Natürlich soll es jetzt nicht so all in sein, aber ich glaube, manchmal hilft es auch mal, sei es mit einem Investment für dieses Event-Ticket und dann halt mal eine Stunde dahin zu fahren. Zum Beispiel, perfektes Beispiel, ich bin, war das letztes Jahr? Doch, letztes Jahr war ich auf einem Event in Köln eingeladen und habe überlegt, oh, gehst du jetzt dahin? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so richtig, bin aber dann einfach gedacht, okay, komm, steigst einfach in den Zug, fährst 2 Stunden dahin, fährst wieder zurück und habe da jemanden kennengelernt, der dann bei uns investiert hat. So, und einfach halt nicht so viel nachdenken, ey, du hast jetzt eh gerade nichts Besseres vor, dann fahr halt einfach dahin und genau. Ja. Hat mich die Zugfahrt gekostet und den Samstag, aber am Ende ist ein Investment draus geworden. Hätte ich es niemals herausgefunden, wäre ich nicht einfach hingegangen.
Ja, ist auch mal, glaube ich, ganz gut, sowas zu machen, weil es einen irgendwie ein bisschen committet. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt.
Ja.
Safe. Sehr cool. Dann würde ich sagen, danke, dass du die Zeit genommen hast, hier in Köln vorbeizuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Und würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
In 5 Jahren.
Dann. In 5 Jahren. Dann riesengroß. Nee, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall noch den einen oder anderen motivieren könnt. Wäre schön, wenn wieder ein paar mehr Gründer auf die Straße kommen. Und ich glaube, das ist, vor allem, wenn man es langfristig sieht, kann das ein ziemlich cooles Ding werden. Und ja, ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Und wir kommen auch bald mal vorbei.
Stimmt, ihr wart noch nie da. Ne?
Kommt ja nicht nach Köln. Aber in dem Sinne würde ich sagen, wir gehen zu was essen.
Ciao, ciao.
Habe die Ehre. Ciao.